Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Also, herzlich willkommen. Heute sind wir eine etwas kleinere Runde. Also, es ist persönlich, das passt sehr gut zum Thema, denn das Thema ist heute, wie Jonathan schon angekündigt hat, ein persönlicher Abschied. Wir haben in den letzten Wochen, im letzten Jahr immer mal wieder in den Philemon-Brief reingeguckt. Und als ich angefangen habe, habe ich gar nicht gedacht, dass ich so lange dran bin. Aber wenn man so sich die Verse anguckt und immer wieder studiert und drüber nachdenkt, steckt da doch immer mehr drin, als man auf den ersten Blick sieht. So geht es mir zumindest. Und deswegen ist es tatsächlich heute der 5. Teil, aber der 6. Teil. Genau. Und zuallererst gucken wir mal in den Predigtext heute rein. Philemon, es ist ja nur ein Kapitel. Und heute sind dann die Verse 20 bis 25 drin. Und wenn ich es lese, würde ich euch bitten, dazu aufzustehen. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge. Denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich bete noch. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für dein Wort. Ich bin dir dankbar, dass wir das Privileg haben, immer wieder darin zu lesen, dass wir das Privileg haben, darin zu forschen. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du dein Wort durch deinen Geist aufschließt. Dass es wirklich nicht meine Worte sind, sondern deine Worte. Und dass du durch mich verkündest, was eigentlich in diesem Text drin steht und was du uns als Gemeinde heute Morgen zu sagen hast. Bitte segne diesen Gottesdienst. Amen. Darf ich dich wieder setzen? Ja, der Abschied. Wenn man den Teil davor nicht kennt, macht der Abschied vielleicht nicht so viel Sinn. Deswegen gucken wir mal, was bisher so geschehen ist. Der Autor des Briefes ist Paulus. Paulus sollte den meisten von euch Begriff sein. Einer der Hauptverfasser im Neuen Testament, der viele Briefe geschrieben hat. Adressat des Briefes ist Philemon, aber auch die Gemeinde. Durch den Kolosserbrief wissen wir, dass diese Gemeinde sich mit dem Philemonbrief sehr verwandt ist. Wahrscheinlich war es sogar die Gemeinde von Kolosser, die sich im Haus von Philemon versammelt hat. Also können wir davon ausgehen, dass dieser Brief nicht nur an Philemon direkt ist, sondern auch an die Gemeinde. Aber der Adressat ist primär wirklich Philemon. Und damit ist es der einzige Brief, der an eine Privatperson von Paulus geht. Neben natürlich Timotheus und Titus, die ja dann auch Geistliche waren. Die Umstände. Der Brief wird von Tychikus mit Onesimus überbracht. Das lesen wir auch im Kolosserbrief, dass die zusammen ankommen, wo sie nochmal mit erwähnt werden. Und der Grund, für dass er diesen Brief geschrieben hat, war die Vergebung für Onesimus. Und zwar war es so, dass wir diese Dreiecksbeziehung haben zwischen Paulus, Philemon und Onesimus. Und Onesimus war ein ehemaliger Sklave von Philemon. Sklaven, das muss man direkt dazu sagen, war in der damaligen Zeit was sehr viel Üblicheres als heute. Es gab ganz unterschiedliche Arten von Sklaven, wirklich, die natürlich bis aufs Edelichtle misshandelt wurden. Aber es gab auch Sklaven, die sind eher so wie Angestellte heute zu sehen. Die waren dann Ärzte oder sonstige Berufe und wirklich Mitglieder der Gesellschaft, auch wenn ihr rechtlicher Status natürlich als Sklave immer ein anderer war. Und dieser Onesimus, der ehemalige Sklave von Philemon, ist ihm weggelaufen. Das erfahren wir auch im Brief. Und das ist etwas, worauf nach dem damaligen Recht die Todesstrafe stand. Oder der Herr konnte entscheiden, seinen ehemaligen Sklaven dann mit dem Tode zu bestrafen. Also so eine schreckliche Tat war es. Und ich denke immer, wenn Onesimus die Gelegenheit hatte zu fliehen, dann muss vorher eine gewisse Vertrauenssituation da gewesen sein. Also er muss irgendwie alleine gewesen sein, nicht bewacht, nicht angekettet, hatte vielleicht sogar Zugang zu Finanzmitteln, was der Brief auch nochmal andeutet, und hat dieses Vertrauen ausgenutzt, Onesimus, so stelle ich es mir zumindest vor, und ist abgehauen. Ist irgendwo in Rom untergetaucht, wo viele ehemalige Sklaven waren, hat sich da durchgetrieben, ist im Gefängnis gelandet und ist dort im Gefängnis auf Paulus getroffen. Er schreibt diesen Brief auch im Gefängnis, das sehen wir auch, und ist dort zum Glauben gekommen. Durch Paulus, der ihm die Schrift ausgelegt hat, hat er den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gefunden. Und jetzt ist es Paulus' Aufgabe, sich als Fürsprecher zu engagieren und für Onesimus bei Philemon einzutreten. Also wir sehen diese Beziehung, die gut ist zwischen Paulus und Philemon. Philemon war auch ein Gläubiger, den Paulus wirklich lobte in dem Brief. Die gute Beziehung zwischen Paulus und Onesimus. Er beschreibt ihn als sein Kind und er beschreibt ihn als sehr wertvoll und geliebt. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass da auch eine gute Beziehung war. Aber zwischen Philemon und Onesimus war noch dieser Bruch. Und in den Versen 1 bis 3 sehen wir, dass es direkt so einen persönlichen Einstieg gibt. Normalerweise hat Paulus oder beginnt seine Briefe sehr oft mit seiner Autorität als Apostel, dass er nochmal heraussteht, in welchem Namen er diesen Brief schreibt. Das macht er hier nicht. Er geht auf eine sehr viel sanftere Weise ein und betet dann auch nochmal in den Versen 4 bis 7 ganz persönlich für Philemon, was auch sehr viel von Liebe geprägt ist. Und dann erst eigentlich in den Versen 8 bis 14 sehen wir das Thema, um was es geht. Dass es dann erst um Onesimus geht. Also das erste Drittel ist eigentlich erstmal diese persönliche Beziehung zu Philemon und dann geht es um Onesimus und wie er das Ganze aufbaut. Damals war die Predigt Liebe in Aktion und die Punkte waren, dass er leitet in Liebe, dass er kommuniziert in Liebe, dass er aus Liebe um Vergebung bittet und dass er auch aus Liebe bereit ist, sich selbst aufzugeben, sich selbst zurückzustellen. Also sehr viel Liebe in diesem Brief, in diesem persönlichen Brief. Und dann in der letzten Predigt haben wir uns angeguckt, das Thema Schulden, die Verse 15 bis 19, wo Paulus nochmal persönlich davon schreibt, wenn er dir irgendetwas schuldig ist, dann rechne es mir an. Also Paulus steht da für seinen Bruder Onesimus ein und sagt, ich will deine Schulden aufnehmen. Und er bittet ihn ganz explizit, nimm ihn auf, so wie du mich aufgenommen hast. Ja? Und erinnert ihn daran, dass er aber auch sich selbst, also Philemon, Paulus schuldig ist. Woraus wir schließen können, dass Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Also dass das größte Geschenk überhaupt erhalten hat, was man natürlich auch als Schulden bezeichnen kann. Und stellt das Ganze in Relation. Und sagt dann, dass Philemon doch Onesimus aufnehmen soll, wie er Paulus aufgenommen hätte. Also wie er die Person aufnehmen sollte, die ihn ja zum Glauben gebracht hat. Also fordert da oder wünscht sich da schon eine große Geste von Philemon. Und wir haben uns angeguckt, dass Onesimus ja nur dass einmal aus diesen Schulden rauskommt, die er wohl tatsächlich physisch hatte. Aber wenn er als Bruder aufgenommen wird, dann hat er ja auch die Schuld verloren, die eigentlich noch viel größer ist, nämlich die Schuld vor unserem Gott durch Jesus Christus und durch das Kreuz. Das haben wir uns die letzten Mal angeguckt. Und jetzt kommen wir zu dem Text von heute. Der beginnt mit Vers 20. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Er spricht ihn als Bruder an. Als, ihr kennt das, Familie ist was sehr Enges, was sehr Persönliches. Daran sieht man auch einfach, ja, wie schon dieser Abschied, dieser persönliche, eingeleitet wird. Und sagt, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was diese persönliche Beziehung prägt und habe da ein paar Punkte zusammengeschrieben, was diesen Abschied angeht. Und ich denke, diese persönliche Beziehung zwischen den beiden ist unter anderem in diesem Abschied geprägt von diesem Frohwerden. Deiner Frohwerden im Herrn. also ist geprägt von Freude. Aber bevor wir auf die Freude eingehen, möchte ich kurz etwas zu dem im Herrn sagen. Das ist ja vielleicht etwas Ungebräuchliches. Was heißt denn, dass etwas im Herrn ist? Froh werden im Herrn. Hätte er nicht einfach nur schreiben können, ich möchte deiner froh werden. Übrigens, in manchen Bibelübersetzungen steht auch, möchte Nutzen von dir haben im Herrn. Und Onesimus heißt der wortwörtlich übersetzt, der Nützliche. Und das könnte auch nochmal ein Wortspiel sein, das Philemon da eingebracht wird. Aber wenn wir es in unseren heutigen Kontext übersetzen, dann passt froh werden eigentlich sehr gut. Also ich möchte Freude an dir haben im Herrn. Und wo ihr diesen Begriff im Herrn vielleicht schon mal eher geläufiger gehört habt, bei Geschwistern. Wir als Gemeinde, wir sind hier Geschwister im Herrn. Wir sind nicht direkt leiblich miteinander verwandt. Und wenn, dann vielleicht nur über größere Wege, die mehrere Ahnen weit zurückführen. Aber wir sind direkt verwandt, wir sind Bruder und Schwestern im Herrn. Wir haben ein Fundament, auf dem wir zusammenstehen, und das ist Jesus Christus. Und seine Tat am Kreuz macht uns zu Geschwistern. Man sagt ja auch, Gott hat keine Enkel. Ja, wir sind alles Gottes Kinder und als seine Kinder dann auch Geschwister, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben. Und das heißt, es drückt eine gewisse Verbundenheit aus. Und dieses im Herrn ist dann also eine geistliche Dimension, die dieses Frohwerden hat. Es ist nicht nur ein einfach so Frohwerden, sondern es ist ein Frohwerden aufgrund eines geistlichen Geschehens. Nämlich das, was er in Vers 17 sagt, dass er ihn aufnehmen soll, wie mich aufnehmen soll, wie ein Bruder in Christus. Und ich finde das sehr interessant, dass er nach seiner Argumentation nicht nochmal sagt, es wäre auf jeden Fall das Richtige zu tun, ihn aufzunehmen, oder dass er ihn ermahnt, wehe, du nimmst ihn nicht auf und das Gericht kommt, oder dass er ihm irgendwie droht, sondern er geht explizit darauf ein, dass es ihm eine Freude wäre. Philemon macht Paulus eine Freude, wenn er Onesimus aufnimmt. Er erquickt sein Herz in Christus. Dieses Erquicken, das ist auch weiter am Anfang, bei dem persönlichen Gebet, wo Paulus schreibt, dass er sein Herzen erquickt hat, weil er sich so gut um die Heiligen, also um die anderen Geschwister gekümmert hat, und nimmt da nochmal Bezug drauf. Und ich habe so überlegt, ja, was können wir da heute Morgen draus mitnehmen? Wir haben ja vielleicht nicht unbedingt alle einen entlaufenen Sklaven, den wir wieder aufnehmen können und da Vergebung üben können, um unseren Geschwistern Freude zu machen. Und deswegen habe ich mal andere geistliche Dinge in der Bibel gesucht und bin über Galater 5 gestoßen und möchte euch die Verse 22 und 23 vorlesen, wo steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ja, das sind viele gute Schlagworte und Dinge, mit denen wir auch oft anderen Leute eine Freude machen. Also wenn du überlegst, Liebe ist natürlich davon geprägt von einem Miteinander. Diese Dinge können natürlich auch immer auf Gott bezogen werden, aber sind auch oft auf das Leben miteinander bezogen. Wie wir in der Gemeinde, wie wir mit anderen Leuten umgehen, soll liebevoll sein. Freude, das also, was hier in dem Brief bei Philemon geschrieben wird, finden wir hier auch direkt als ein Punkt bei der Frucht des Geistes. Wir sollen einander Freude machen. Es soll uns Freude machen, zusammenzukommen. Und so kann man die Liste weiter fortführen, wo es einfach ganz oft um Beziehung geht, wie wir uns gegenüber anderen verhalten. Und so denke ich, ist das auch nochmal wirklich Anreiz für uns diese Liste anzugucken, dass wir daran wachsen können, dass wir uns daran verändern können, wirklich das Gotteswort aufnehmen und so unsere Beziehung zueinander verbessern und einander eine Freude machen. Grundsätzlich sollte es uns eine Freude sein, dass wir einander haben. Sollte uns eine Freude sein, dass wir hier zusammenkommen, dass wir Gemeinde sind, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir zusammen beten dürfen und die anderen Veranstaltungen. Das sollte uns Freude machen. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, also ich sage nicht, dass das jeden Sonntag eine große Freude sein muss. Manchmal ist es auch eine Überwindung, manchmal ist es ein Kampf. Aber der Grundtenor sollte diese Freude sein, die da auch rauskommt. Und wenn das bei einem von euch, vielleicht auch bei einem Zuhörer, nicht der Fall ist, dann lasst uns da nochmal drüber reden. Das ist ein wirklich ernster Punkt. Ja? Wenn man wirklich nur das Gefühl hat, getrieben zu sein, dann zeigt es, dass irgendwas nicht in Ordnung. Diese Freude sollte rauskommen. Das ist ja auch eine Strahlkraft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, aber auch natürlich die Freude am Miteinander. Also, das ist mein erster Punkt. Die persönliche Beziehung ist geprägt durch Freude. Im nächsten Vers heißt es, 21, da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Mein nächster Punkt ist, ich möchte auf dieses eingehen, deinem Gehorsam vertraue. Also diese Beziehung ist geprägt durch Vertrauen. Und zum einen schreibt Paulus das natürlich direkt, ich vertraue dir, dass du das Richtige tun wirst, ich vertraue deinem Gehorsam. Aber zum anderen handelt er ja auch direkt so. Es ist ja nicht so, dass er erstmal den Brief schickt und sagt, in ein paar Tagen wird Onesimus kommen, wenn ich erstmal Antwort von dir habe, ob du ihn auch so aufnehmen wirst, sondern er schickt Onesimus direkt mit. Wie gesagt, das erfahren wir auch aus dem Kolosserbrief. Und das zeigt ja, dass er Philemon vertraut, dass er das Richtige tun wird, dass er gehorsam sein wird gegenüber ihm und ihm als Boten Gottes, also auch Gottes Wort, was ja auch wiederum besagt, dass wir einander vergeben sollen. Und ich finde das interessant, dass hier auch von Gehorsam gesprochen wird. Das ist ja ein Wort, was wahrscheinlich bei vielen eher negativ besetzt wird. Irgendetwas, wo jemand über mir steht, wo ich etwas tun muss, vielleicht was ich gar nicht möchte, aber was ich halt aufgrund der Autorität der Person über mir machen möchte. Vielleicht eine Arbeitsbeziehung, vielleicht die Eltern-Kind-Beziehung, wo ich gehorsam sein möchte oder gehorsam bin, auch wenn es mir vielleicht nicht gefällt. Und das ist ja schon interessant, dass Philemon ja eigentlich ein reicher Mann ist, mindestens einen Sklaven hat oder hatte, Onesimus, und jetzt, dass ihm geschrieben wird, dass er gehorsam sein soll. Und ich denke, es lohnt sich, sich mehr wirklich damit zu beschäftigen, mit diesem Begriff Gehorsam, Gehorsamkeit. Ich musste an ein Beispiel denken in unserer Gemeindegeschichte, wo jemand immer darum gebetet hat, bitte schenk mir Weisheit, bitte schenk mir Weisheit, bitte schenk mir Weisheit. Wo wir aber mehr gesehen haben, es geht nicht darum, in dem Fall Weisheit zu erlangen, sondern es geht erstmal darum, das, was du weißt, da gegenüber gehorsam zu sein. Ja. Und er spricht hier das Vertrauen aus. Vertrauen ist die absolute Grundlage. Beziehung ohne Vertrauen, das funktioniert nicht. Wenn da ein Misstrauen vorherrscht, wie soll die Beziehung richtig gestaltet werden? Und Misstrauen heißt immer irgendwie, ich lasse etwas bleiben. Also ganz profane Situation, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und da kommt der Bus an und ich steige ein, dann vertraue ich dem, dass er mich an das Ziel bringt, was dort angeschrieben ist. Ja, ich habe sehr viele Situationen, wo ich vertrauen muss. Und wenn ich ihm nicht vertraue, wenn ich diesem Busfahrer, wenn ich sage, das ist gar nicht der richtige Bus oder das sieht mir sehr, sehr dubios aus, ich habe da ein Misstrauen, dann steige ich ja gar nicht erst ein. Ja? Oder ich vergewissere mich nochmal, um dieses Misstrauen irgendwie abzubauen. Aber Misstrauen heißt immer, ich lasse etwas bleiben. Und Vertrauen heißt, ich lasse mich auf etwas ein. Und ich denke, das gilt auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir müssen ihm vertrauen, wir müssen uns darauf einlassen. Denn ohne dass wir ihm unser Vertrauen schenken, ohne dass wir uns gegenseitig Vertrauen schenken, kommen wir einfach nicht weiter. Wir stehen auf der Stelle, es wird alles nur schlimmer, weil wir so verharren in unserem Misstrauen. Und deswegen ist es sehr schön, dass er ihm auch nochmal explizit das Vertrauen schreibt und das Vertrauen zeigt. Vertrauen heißt aber auch, dass Enttäuschungen kommen können. Immer wenn ich vertraue, ist das Potenzial da, auch dass dieses Vertrauen enttäuscht wird. Und wie verhält es sich jetzt damit? Können wir in unseren Beziehungen dann sagen, wir vertrauen so lange, bis die Enttäuschung auftritt? Also funktioniert es natürlich nicht. Ja, also wir sind nicht Jesus selbst. Wir sind nicht perfekt, wir sind Sünder. Wir werden immer wieder Fehler machen. Wir werden immer wieder andere enttäuschen. Wir werden auch immer wieder ein Stück weit Vertrauen missbrauchen oder enttäuschen. Und trotzdem sind wir dazu angehalten, einander weiter zu vertrauen, einander Vergebung auszusprechen, die Sachen aus der Welt zu schaffen, bevor der Zorn über unsere Sonne untergeht. Und da einander immer wieder zu vertrauen, im Blick auf Jesus, im Blick darauf, dass wir ihm vertrauen und er uns ans Ende führen wird. Und das ist ja auch Grundlage unserer Gemeinde. Erinnert euch an die vier Vs, die sich als gutes Prinzip herausgestellt haben. Es fängt an, das erste V mit Verbindlichkeit. Als erstes müssen wir in unseren Beziehungen verbindlich werden. Wenn man mal kommt und mal nicht, wenn man mal da ist, mal nicht, wenn sich einfach eine Unverbindlichkeit zeigt, dann kann da gar nichts erst daraus erwachsen. Aber wenn wir anfangen, verbindlich zu werden, dann ist das eine Grundlage, worauf Vertrauen sich aufbauen kann. Ich merke, die Person, die ist da. Und wenn Vertrauen da ist, dann kann auch die Möglichkeit sein, dass man Verantwortung für etwas übernimmt. Und diese Verantwortung, davon sind wir überzeugt, ist dann auch etwas, was Veränderung bewirken kann in der Gemeinde. Deswegen sind das vier Vs, die man sich gut merken kann, wovon Vertrauen natürlich ein wesentlicher Baustein ist, aus dem auch unsere Beziehungen geprägt sein sollten. Im nächsten Vers, Vers 22, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Und der dritte Punkt ist die Hoffnung. Die Beziehung ist geprägt durch Hoffnung. Paulus hofft, Philemon zu sehen, hofft, die Gemeinde besuchen zu können. Er sagt, bereite mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Also, dass ich durch eure Gebete zu euch kommen darf, euch sehen darf, Anteil nehmen darf, Beziehung leben darf. Das ist meine Hoffnung. Und diese Hoffnung kommt hier nochmal raus. Es ist etwas, was konkretes Handeln von Philemon sich wünscht. Ja? Er soll das schon vorbereiten. Er soll ihm die Herberge schon vorbereiten. Das ist wirklich seine Hoffnung. Ist nicht so, könnte sein, ich komme vorbei, wir machen das Ganze dann spontan, sondern Philemon, bereite dich darauf vor. Das ist mein Wunsch, dass ich komme. Denn das ist meine Hoffnung, dass ich euch geschenkt werde, dass ich zu euch kommen darf. Dass wir uns persönlich sehen. Und es ist auch die Hoffnung, dass Gebete wirken. Es ist ein Gebet, es ist ein Wunsch der Gemeinde, sich zu sehen. Und deswegen schreibt es ja auch hier, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Das ist Schätzen, einander zu sehen. Und wir als Gemeinde haben natürlich auch diese Hoffnung, uns weiter zu sehen und weiter unsere Beziehung zu leben. Und wir hoffen auch, dass es hier als Gemeinde weitergeht. Das ist doch eine Situation, die wir gut kennen, was zum Beispiel unsere Finanzen betrifft. Wir haben immer wieder die Situation, dass wir ein Enddatum vor Augen gesetzt bekommen, wo wir sagen, okay, wenn wir so weiterrechnen, dann reichen unsere Finanzen noch 4 Monate, noch 3 Monate. Dann könnte es alles zu Ende sein, dann könnten wir Insolvenz anmelden. Und wenn wir sagen, ja, wenn das jetzt so aussieht, dann lass uns doch lieber erstmal ein bisschen ruhig machen, schon mal irgendwie nach Alternativen gucken oder sowas. Aber nein, das wollen wir nicht machen. Wir hoffen weiter, wir wollen weiter dafür beten, dass wir hier als Gemeinde Gottes weiter bestehen bleiben, dass wir unserem Auftrag, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, in dieser Stadt weiterkommen wollen. Und so wollen wir uns auch verhalten. Wir wollen uns nicht jetzt schon da umschauen und lauter Alternativen im Petto haben und eigentlich uns gar nicht mehr auf unsere Hauptarbeit hier konzentrieren. Sondern wir machen weiter, wir hoffen weiter, dass Gott Gnade schenkt und dass es hier für uns als Gemeinde weitergeht. Das ist unser Fokus und das ist auch, damit hier die Beziehungen weiter wachsen und damit letztendlich das große Ziel, nämlich, dass Gott Sünder rettet, dass das auch durch diese Gemeinde geschehen darf. Dass wir wirklich in dieser Stadt Salz und Licht sein dürfen und Gottes Wort weitergeben dürfen und dass der lebendige Gott durch diese Gemeinde Leute zur Umkehr bringt und sie wirklich rettet. Dass wir Teil davon sind. Das ist unsere Hoffnung und so wollen wir uns behalten. Wir wollen unsere Herberge vorbereiten, unsere Gottesdienste weiter so vorbereiten, ob wir es ewig weitergehen im Prinzip, weil wir diese Hoffnung haben, dass Gott sein Volk nicht allein ist. Ja. Und selbst wenn es mal dann doch zu Ende gehen sollte, dann ändert das natürlich nichts an unserem Glauben und dass wir weiter an ihm festhalten. Aber wir verhalten uns so, als würde es eintreffen. Wir bereiten unsere Herberge vor, wir wollen weiter hoffen. Davon sollen unsere Beziehungen geprägt sein. In den nächsten Versen heißt es dann, Verse 23 und 24, es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Und wir haben hier eine interessante Person dabei. Und das ist Markus. Dem einen oder anderen sagt der Name im Zusammenhang mit Paulus vielleicht was. Nämlich in Apostelgeschichte 15 lesen wir Folgendes. Ab dem Vers 37. Barnabas wollte aber auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien, schwieriges Wort, von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Also diese Person, Johannes bzw. Markus, war Auslöser davon, dass Barnabas und Paulus, zwei Missionare, zwei Evangelisten, die zusammengearbeitet hatten, sich trennen. Dass eine Erbitterung, ein Streit geschehen war, weil Markus anscheinend die beiden im Stich gelassen hatte. Und auch wieder aus dem Kolosserbrief liegt es ziemlich nah, da wird Markus der Vetter von Barnabas genannt, dass es hier derselbe Markus ist. Das heißt, dieser Markus wird hier, wo ja in der Apostelgeschichte noch eine Erbitterung war, im Philemon plötzlich als, für uns plötzlich, als Mitarbeiter aufgeführt. Woran wir sehen können, dass wahrscheinlich auch dort Vergebung stattgefunden hat, dass Paulus Markus vergeben hat, wieder in seinen Mitarbeiterkreis aufgenommen hat und auch ihm wieder voll vertraut. Und somit lebt Paulus auch das, was er sich von Philemon wünscht, nämlich diese Vergebung. Dass er selbst das in seinem Leben praktiziert hat, dass es nicht nur einfach Worte sind, sondern auch Taten. Und das fand ich einen sehr interessanten Side-Fact jetzt für dieses große Thema Vergebung im Philemonbrief. Kommen wir zum letzten Vers. Dort heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Die Gnade des Herrn Jesus. Also, der letzte Punkt, die persönliche Beziehung ist geprägt durch Gnade. Ja, es ist der Schlusssatz, der Schlussgruß. Und vielleicht, weil man es so oft liest, liest man relativ schnell drüber hinweg. Aber was doch besonders bei irgendwelchen Reden oder Briefen hervorsticht, ist doch der Anfang und der Schluss. Und er endet damit in diesem persönlichen Abschied, diesem persönlichen Brief, mit der Gnade des Herrn Jesus Christus. Das ist für ihn nochmal ein wichtiger Schlusspunkt. Und ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht. Diese Gnade, die mit eurem Geist sein soll. Wenn wir an diese Gnade des Herrn Jesus Christus denken, denken wir natürlich, oder denke ich, als erstes natürlich an die Tat am Kreuz, wo die absolute Gnade stattgefunden hat, wo Jesus Christus unsere Schuld getragen hat. Aber da er an die Gemeinde schreibt, da er an Christen schreibt, denke ich, dass das jetzt nicht explizit hier an der Stelle gemeint ist, weil, also, dass er nicht wünscht, dass sie diese Gnade zum ersten Mal erfahren, weil sie ja schon Christen sind und dementsprechend schon diese Gnade in ihrem Leben angenommen haben. Sondern ich denke vielmehr, wenn es heißt, sei mit eurem Geist, dass ein Ausdruck dafür ist, dass es im Geist verankert sein soll, in unseren Gedanken, in unserem Bewusstsein verankert sein soll, diese Gnade, dass wir aus dieser Gnade wirklich leben. Dass wir diese Gnade mit in unseren Alltag nehmen. Dass diese Gnade alles ist, was uns durchzieht. Diese absolute Grundlage, die diese Beziehung zu Gott und diese Beziehung auch zu unseren Geschwistern überhaupt erst möglich sei. Dass das jeden Morgen neu ist. Und dass wir auch darüber nicht abstumpfen, dass wir es schon öfter hören, sondern dass es uns immer wieder neu packt, dass wir immer wieder begreifen, wie verloren wir eigentlich waren. Wie dunkel es ist ohne Gott, wo kein Licht ist, wo wir uns null orientieren können. Und dass Gott uns in seiner Gnade Jesus Christus geschenkt hat, uns da rauszureißen, uns Leben zu geben. Und dass das etwas ist, was uns völlig verändert. Und ich denke, wenn uns das wirklich bewusst ist, wenn wir einfach ganz oft am Tag ja, daran denken und froh werden, diese Gnade empfangen zu haben, dann ist es was, was uns wirklich verändert. Das ist was, was uns demütig macht, was uns dankbar macht und was uns wirklich nachhaltig verändert. Wenn ich mir der Gnade von Jesus Christus in meinem Geist bewusst bin, dann kann ich doch eigentlich gar nicht mehr wirklich schlecht über andere denken, kann ich sie nicht beschimpfen, werde ich eher dazu ermahnt, dann für sie zu beten. Es ist etwas wirklich, was uns ganz neu machen kann und eine ganz andere, ganze Strahlkraft hat. Und deswegen finde ich das ein tolles Schlusswort von Paulus, dass er wirklich sagt, ja, diese Gnade, die soll wirklich ganz nah bei euch sein. Das wünsche ich euch, dass die in euch wohnt, dass die aus euch rausstrahlt und dass die wirklich euer Leben verändert. Also, ich fasse nochmal zusammen, wovon dieser Abschied geprägt ist. Diese persönliche Beziehung ist geprägt durch die Freude. Die Freude, die Philemon Paulus damit macht. Und woraus wir daraus lernen können, ist, dass wir auch Freude aneinander haben sollten. Ist geprägt durch Vertrauen, was ja das Fundament auch für Beziehung ist. Wir brauchen das Vertrauen. Und wo es nicht da sein kann, lasst uns das klären. Lasst uns an einen Tisch setzen. Lasst uns zusammen beten und lasst uns dieses Vertrauen zusammen aufbauen. Wir wollen Hoffnung haben. Hoffnung, dass es nicht nur hier miteinander weitergeht. Hoffnung generell auf unseren Herrn Jesus Christus, die natürlich auch unsere Beziehung verändert. Und wir wollen uns dieser Gnade bewusst sein. Diese Gnade soll ganz fest in unseren Gedanken verankert sein. Sie soll eigentlich das Erste sein, woran wir morgens denken und das Letzte, wenn wir abends ins Bett gehen, dass wir einfach dankbar sind für diese Gnade des Herrn Jesus Christus ist und dass wir ja einfach das Bedürfnis haben, davon anderen zu erzählen, weil es so eine gute Botschaft ist, die nicht geheim bleiben darf. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir wirklich, dass wir nicht nur irgendwelche Sklaven von dir sind, sondern dass wir auch deine Kinder heißen dürfen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen durch das, was du am Kreuz getan hast, dass wir Freude aneinander haben dürfen, dass wir einander vertrauen dürfen, dass wir hoffen dürfen und dass wir ja deine Gnade erlebt haben und immer weiter erleben. Ich danke dir für den ganzen Weg, den du schon für uns mit uns gegangen bist hier als Gemeinde. Ich danke dir für all das, was wir schon erleben durften. Und ich bitte dich wirklich, dass es hier noch lange weitergeht, dass wir noch miterleben dürfen, wie viele Leute umkehren und dich als ihren Herrn annehmen. Dass wir darüber wirklich Feste feiern und freudig sind und einfach jubeln, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns als Gemeinde prägt und der nach über 2000 Jahren nicht müde ist, Menschen zu erretten und Menschen zu sich zu rufen. Ja, bitte schenk uns, dass deine Gnade uns von morgens bis abends begleitet und dass sie uns sich fest in unserem Bewusstsein verankert und dass wir nicht müde werden, darüber nachzudenken, darüber zu lesen und uns davon verändern zu lassen. Amen.